Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, dass du ihn in deine Hand nehmen willst, uns zum Segen. Danken dir für deine Gegenwart, dein Wort. Danken dir, dass wir hineinkommen sollen in dein Denken, dass deine Gedanken unsere Gedanken werden dürfen, dein Wille unser Wille und dass wir von dir und deinem Geist geprägt werden. Und dazu segne auch Holger, gib Ohren, die hören, Herzen, die offen sind und ein Herz, das gehorsam ist. Wir danken dir und wir preisen und wir loben dich. Amen.
Wir erinnern uns, die Frage, wo sind die Toten, kann nicht einheitlich beantwortet werden. Bei der Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu unterscheiden, für welche Person und für welche Zeit diese Frage gestellt wird. Geht es um die Zeit vor... Das darf da nicht rankommen. Das mit der Akustik ist heute so ein Ding, ne?
Das liegt am Redner, je nachdem.
Am Redner. Der Bruder ist ein leidiger Tröster, aber das nahm man.
Oder ist einfach wahrhaftig.
Die Wahrheit festhaltend in Liebe, mein Bruder. Jetzt ist er ruhig, bin ich zufrieden.
Ich will dich nur nicht weiter stören.
Ich weiß. Was wir heute Morgen als ganz wichtige Weichenstellung miteinander behandelt haben, dass wir bei der Frage, wo sind die Toten, immer eine doppelte Vorfrage beantworten müssen, weil diese Frage einfach nicht einheitlich für alle beantwortet werden kann. Und diese doppelte Vorfrage, die geht einmal danach, von welcher Zeit reden wir und als zweites, von welcher Person reden wir. Geht es um die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Geht es um einen christusgläubigen Menschen oder um einen anderen? Und wir haben uns das heute Morgen anhand dieses Koordinatensystems versucht, etwas zu veranschaulichen. Horizontal haben wir die Zeitachse. Die vertikale Achse stellt die Zugehörigkeit eines Menschen zu Gott und damit auch zu den oberen oder eben unteren Aufenthaltsräumen des Todes dar. Beide Achsen treffen sich in der Auferstehung Jesu von den Toten. Und so entstehen durch die sich kreuzenden Achsen des Koordinatensystems vier Bereiche, vier Quadranten, die die Aufenthaltsräume der Toten vor und nach der Auferstehung Jesu. Einmal für die Glaubensmenschen und dann für die anderen darstellen. Und dieses Koordinatensystem sollten wir im Hinterkopf behalten, bei allem, worüber wir reden. Der Bruder, der das gemacht hat, der hat das noch mal ein bisschen nachgebessert nach dem Vortrag heute Morgen, ergänzt. Das sind Feinheiten, die muss man erkennen, ne? Ich kommentiere das mal kurz. Also in der Mitte, da bleibt dieser große Mittelpunkt von allem, diese große Zäsur, dieser große Kairos, dieser große Einbruch, die Auferstehung Jesu von den Toten. Dadurch haben sich die Machtverhältnisse des Todes ganz grundlegend geändert. Und dadurch ist es jetzt möglich, wenn wir sterben, weil der Tod besiegt ist und Jesus den Weg frei gemacht hat, dass wir das mit Paulus bezeugen können. Sterben bedeutet für uns als Christusgläubige einfach nur bei Christus zu sein. Und das ist rechts oben in dem Quadranten dargestellt. Und dann hat unser Bruder rechts unten an dem Quadranten, an dem Hades, da wo also die Menschen, die nicht an Christus glauben, warten auf den Tag der Auferstehung des Leibes und vor allem eben auf den Tag des Gerichts. An diesem Warteraum hat unser Bruder zwei Dinge verändert. Er hat einmal eine blaue Linie verstärkt um diesen Hades gemalt. Und damit möchte er ausdrücken, nach der Auferstehung Jesu hat Jesus die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und darum ist dieser Hades jetzt von dieser blauen Linie von Jesus quasi umgeben, dass deutlich wird, Herr, auch über diesen Raum, über alle Räume, Aufenthaltsräume des Todes und des Totenreiches, ist jetzt nach der Auferstehung Jesus. Er hat den Tod besiegt, er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Und dann hat unser Bruder diese schwarze Farbe auch etwas heller gemacht als in dem Bereich vor der Auferstehung Jesu. Wir haben ja gesehen, vor der Auferstehung Jesu war selbst für die Glaubensmenschen noch keine klare Hoffnung in Bezug auf die Frage, wie geht es danach weiter. Ich hatte das an meiner Kleidung demonstriert, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ja? Und der Bruder hat jetzt wirklich die beiden linken Quadranten ganz schwarz gemacht. Da war noch nicht die Hoffnung, nur ein kleines Stück dieser Veränderung, dass dieser besondere Bereich im Hades, Abrahams Schoß, dass der eingezeichnet ist zur Hälfte im oberen, zur Hälfte im unteren Quadranten und damit deutlich wird, das sind eigentlich Menschen, die zu Gott gehören, die an Gott geglaubt haben, mit ihm gelebt haben, die aber hier im alten Bund eben vor der Auferstehung Jesu, vor dem Sieg Jesu über die Macht des Todes, noch keinen Zugang hatten nach dem Sterben in die himmlischen Räume und deshalb nur eine besondere Abteilung innerhalb des Hades zugewiesen bekommen haben. Jesus nennt diesen Bereich in Lukas 16 Abrahams Schoß. Und der steht in der Spannung zwischen dem Plus der Zugehörigkeit zu Jesus und dem Minus, dass der Tod eben noch nicht besiegt ist und die Macht des Todes auch immer noch über sie besteht. Aber im rechten Quadranten ist der Hades etwas heller jetzt gehalten. Und da hat mir der Bruder gesagt, so nach deiner Predigt dachte ich, das muss ich einfach, 1. Petrus 3, 1. Petrus 4 muss hier deutlich werden. Dass jetzt Jesus ja den Geistern im Gefängnis nach seiner Lebendigmachung predigt und dass den Toten Evangelium verkündigt wird. Also durch den Sieg Jesu über den Tod fällt ein kleines bisschen von diesem Licht auch jetzt schon hinein in diesen Bereich des Hades. Und das, finde ich, ist super dargestellt und anhand dieses Koordinatensystems können wir uns das, diese Zusammengehörigkeit auf der einen Seite zwischen der Beziehungsfrage zu Gott und auf der anderen eben auch die Frage, befinden wir uns hier in dem Bereich vor oder nach der Auferstehung Jesu, das können wir uns hier in dem inneren Zusammenhang daran etwas anschaulich machen. Damit darfst du das wieder wegmachen. Ich hoffe, dass das jetzt soweit in Erinnerung ist. Wir haben gesagt, ein Mensch, der mit und in Christus gelebt hat, der wird auch in die lebendige Gemeinschaft mit Christus hineinsterben. Ein Mensch hingegen, der getrennt von Christus gelebt hat, wird auch getrennt von Christus in die Gottesferne hineinsterben. Der eine stirbt in das Leben, der andere stirbt in den Tod hinein. Der Unterschied Sterben, Tod. Sterben, der Moment, wo wir vom Diesseits und Jenseits durch diese Tür hindurchtreten, Sterben, ein Moment des Hinübertretens aus dieser in jene Welt, der Tod hingegen als der Zustand, der hinter dem Sterben für die Menschen wartet, als Raum, als Zustand, die ohne Jesus gelebt und jetzt auch ohne ihn in der Gottesferne dort im Tod sein müssen. Also an unserer Stellung zu Jesus entscheidet sich hier und heute, wo wir nach dem Sterben hingehen. Das war der Kernpunkt des ersten Teiles heute Morgen. Im zweiten Teil unseres Themas wollen wir uns jetzt anhand einiger biblischer Texte noch genauer anschauen, wie es nach dem Sterben mit den Toten weitergeht und was Inhalt unserer Hoffnung sein darf. Und wir beginnen das unter der Fragestellung, was geschieht eigentlich im Sterben? Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 bildet der Mensch eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Im Sterben zerbricht diese Einheit. Und um zu verstehen, was beim Sterben des Menschen geschieht, schauen wir uns doch einfach zunächst einmal an, was bei seiner Erschaffung geschieht. Denn von daher können wir dann auch besser verstehen, was dann wiederum in seinem Sterben geschieht. Wir lesen von der Erschaffung des Menschen in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Hier steht im Hebräischen für schuf das Wort bara. Und dieses Wort bara wird nur ausschließlich für das Schaffen Gottes verwendet und meint ein voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. Bara nur für Gottes Schaffen als ein voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. Und damit soll hier im Schöpfungsbericht ausgedrückt werden, dass der Mensch ohne Entwicklung aus einer Vorstufe als etwas völlig Neues erschaffen wird, als erstes Wesen im Bilde Gottes. Als ein Wesen mit einer geistigen, immateriellen, aus Gott stammenden und zu Gott hingewandten Anlage und Bestimmung. Eben nicht nur als ein materielles, sondern zugleich auch als ein geistiges Wesen. Und deshalb kann die Ideologie des Materialismus dem Menschen auch nie gerecht werden. Weil der Materialismus den Menschen eben immer nur von seiner materiellen Seite her zu verstehen versucht. Und deshalb müssen wir auch aufpassen, wenn wir uns therapeutische Hilfe suchen. Was für Menschen haben da welche Menschenbilder? Ein Mensch, der nur dieses Menschenbild des Materialismus hat, wird uns in unserer seelischen Not an dieser Stelle nie wirklich verstehen und helfen können. Denn ihm fehlt ein ganz wesentlicher Zugang. Wir lesen dann weiter in 1. Mose 2, Vers 7. Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem, Odem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott, der Herr, bildete den Mensch aus Staub vom Erdboden. Hier steht jetzt ein anderes Wort, nicht wie im ersten Kapitel, bara für schuf, sondern hier geht es jetzt um die äußere Seite des Menschen. Und hier heißt es nicht schuf, hier heißt es bildete. Und im Hebräischen steht hier das Wort yasar. Und das wird für das Arbeiten mit vorhandenem Material gebraucht und meint das Hervorgebrachte jetzt zu gestalten. Es wird also etwas gestaltet, was schon da ist. Damit soll ausgedrückt werden, dass der Mensch in seiner äußeren Leiblichkeit aus dem bereits vorhandenen Material des Erdbodens von Gott gestaltet wird. Der Leib des Menschen gehört also zur materiellen Welt. Gott formt aus dem Staub des Erdbodens den Leib des Menschen in einzigartig wunderbarer Weise. Aber das wirklich Neue dieses Menschen besteht darin, dass Gott in seine Nase Atem, Odem des Lebens einhaucht. Den Neshama, den gehauchten Geist. Und ihn so mit seinem Geist beschenkt. Und damit gehört der Mensch nicht nur zur Welt der Materie, sondern auch zur Welt des Geistes. Der Leib bildet die Schnittstelle zur Welt der Materie. Der Geist bildet die Schnittstelle zur Welt des Geistes. Mit den fünf Sinnen des Leibes können wir diese materielle Welt wahrnehmen, empfinden, mit ihr in Kontakt treten. Der Leib mit seinen fünf Sinnen ist die Schnittstelle zur materiellen Welt. Der Geist des Menschen ist aber nun die Schnittstelle zur Welt des Geistes. Der Geist ist die Kommunikationszentrale Gottes im Menschen, der Sitz unseres Gewissens. Durch den Geist können wir von Gott her unser Ich spiegeln, über uns selbst reflektieren, über uns selbst nachdenken. In Sprüche 20, Vers 27 heißt es, der Geist des Menschen, hier ist jetzt nicht vom Heiligen Geist die Rede, da gilt das ja noch in viel gesteigerterer Form, aber auch schon nur der von Gott geschenkte Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Da sehen wir also dieses selbstreflektorische Selbstdurchforschen des menschlichen Geistes. Und als zweite Stelle, die wir uns miteinander angucken wollen, 1. Korinther 2, ab Vers 10. Da spricht Paulus davon, dass Gott uns etwas schenken möchte, was in keines Menschen Sinn bisher gekommen ist. Und dann in 1. Korinther 2, Vers 10, uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Und damit ist jetzt der Heilige Geist gemeint. Denn der Geist, jetzt allgemein, erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Dieser Geist des Menschen, der kann sozusagen unser Ich uns selbst reflektorisch erforschen und wir können über uns selbst an der Stelle nachdenken. Wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Und damit ist jetzt nicht der menschliche Geist im Allgemeinen, sondern der Heilige Geist aus Gott gemeint. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der seelische Mensch, Vers 14, natürliche Mensch, seelische Mensch, der nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Der Geistliche hingegen, der Pneumatikos, dagegen beurteilt alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Worauf es mir in diesem Zusammenhang nur ankam, der Geist ist die Kommunikationszentrale Gottes im Menschen. Der Sitz unseres Gewissens, durch den Geist können wir vor Gott her unser Ich spiegeln und über uns selbst nachdenken. Das ist die besondere Qualität des Menschen als geistiges Wesen. Und wenn Gott seinen Geist zurückzieht, stirbt der Mensch. In Prediger 12, Vers 7 heißt es, der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Hier wird das Sterben, also sozusagen als Umkehrung des Schöpfungsberichtes ausgedrückt. Der aus Staub gebildete Leib kehrt zur Erde zurück. Der Geist kehrt in die Verfügungsgewalt Gottes zurück. Und jetzt merken wir, irgendwas fehlt doch hier. Also das war immer an der Stelle, dachte ich, hier stimmt was nicht, hier fehlt was. Denn was fehlt hier? Was fällt auf? Es fällt auf, dass hier nur vom Leib und vom Geist des Menschen gesprochen wird. Aber der Mensch ist mehr als Leib und Geist. Unser Bibelwort in 1. Mose 2, Vers 7 sagt das ausdrücklich. Dadurch, dass dieser Odem Gottes in die Materie des Leibes hineinkam, was geschieht dadurch? Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und damit wird ein Geheimnis ausgedrückt. Der Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine lebendige Seele. In dem Moment, wo Gott seinen Lebensgeist in den Erdenkloß hineinhaucht, entsteht etwas Drittes. Der Mensch als lebende Seele. Mit einer körperlichen und einer geistigen, einer materiellen und einer immateriellen Seite. Vielleicht kann man das mit einem Embryo vergleichen. Wenn die Samenzelle sich mit der Eizelle verbindet, entsteht daraus etwas Lebendiges Drittes, der Embryo. Er trägt die genetischen Anlagen des Vaters und der Mutter in sich und ist doch etwas Drittes, etwas vollkommen Neues. So wie der Embryo und später das Kind mehr ist als die Summe aus Eizelle und Samenzelle, aus den genetischen Anlagen des Vaters und der Mutter, so ist der Mensch als lebende Seele mehr als nur die Summe aus Materie und Geist. Dieses Dritte, was aus der Verbindung von Geist und Materie entsteht, nennt die Bibel lebende, lebendige Seele. Die Seele steht also für die Person des Menschen, für seine individuelle Identität. Die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit des Menschen mit den Ausdrucksformen Denken, Fühlen und Wollen. Die Seele ist sozusagen der Sitz des Ich-Bewusstseins. Der Geist ist der Sitz des Gottesbewusstseins und der Leib ist der Sitz des Umweltbewusstseins. Die Seele als Persönlichkeit, als Ich des Menschen, steht dabei zwischen Leib und Geist, zwischen diesen beiden, empfängt von beiden Impulse, nimmt über beide Schnittstellen teil an der materiellen und an der immateriellen Wirklichkeit und ist mit beiden zu einer Einheit verbunden. Also wenn ich das jetzt rein erklären würde, würde ich sagen, das ist wie beim Burger. Da haben wir oben eine Schicht, das ist der Geist, dann ist unten eine Schicht, das ist der Leib und das Stück Fleisch in der Mitte, das ist die Seele. Ja, das verstehst du. Was wir in unserem Leben als Menschen permanent spüren, ist dieses Spannungsverhältnis. Unsere Seele, unser Ich-Bewusstsein empfängt Impulse aus dem Geist und aus dem Leib heraus. Und das ist schon für die normalen, nicht wiedergeborenen Menschen ein Spannungsfeld. Wie viel mehr für den aus Gott neugeborenen Menschen, wo in diesem glimmenden Doch des Geistes des Menschen, der nur noch rudimentär die ursprüngliche Aufgabe, Licht vom Herrn zu sein, erfüllen kann, wo der jetzt durch den Heiligen Geist zu einem hellen Feuer wird in uns, zu einem Licht, was viel heller, viel klarer alles aufzeigt, was auch an den dunklen Stellen in unserem Leben ist. Und darum schreibt Paulus im Galaterbrief, dass wir in diesem Spannungsfeld stehen zwischen dem Geist und dem Leib hier, dem Fleisch. Dass das ein ständiger Kampf ist, in dieser Spannung zu stehen. Der Mensch ist eine Einheit aus Geist, Seele und Leib und damit steht dieses Ich, diese Person des Menschen, immer zwischen geistlicher Wirklichkeit und leiblich-materieller Wirklichkeit. Von beiden gezogen, Impulse von beiden empfangend und sich immer wieder entscheiden müssend, welchem Impuls Raum gegeben wird im Leben. Beim Christen ist das massiv mit der Frage verknüpft, gebt Raum dem Heiligen Geist. Der Mensch ist eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Im Sterben zerbricht diese Einheit. Die materielle und die immaterielle Seite des Menschen wird im Sterben auseinandergerissen. Der Leib kehrt zum Staub des Erdbodens zurück und schläft in der Erde bis zum Tag der Auferstehung. Die Seele geht ins Totenreich, in den Hades, in den Scheol oder aber zu Christus, je nachdem, ob der Betreffende zu seinen Lebzeiten ein Eigentum Jesu war oder nicht. Dort wartet die Seele auf den Tag der Auferstehung des Leibes zum Leben oder zum Gericht. Der Geist kehrt nach Prediger 12, Vers 7 zu Gott in Gottes Verfügungsmacht zurück. Und an dieser Stelle lauert wieder ein Missverständnis. Damit könnte nämlich eine Dreiteilung des Menschen im Sterben ausgesagt werden. Wenn man das jetzt so ganz schlicht nur von diesem Befund her nimmt, könnte man sagen, okay, der Leib in der Erde, die Seele im Totenreich, der Geist bei Gott. Sag ich mal so ganz schlicht. Und so wird es auch von manchen verstanden. Als würde jetzt hier im Sterben diese Einheit des Menschen sozusagen in drei Teile wieder zerfallen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Bibel spricht beim Sterben immer, in all den Stellen, immer wieder nur von einer Zweiteilung, wenn sie diesen Prozess des Sterbens beschreibt. Immer nur spricht sie von einer Zweiteilung. Ob sie nun Leib und Geist, wie in Prediger 12, Vers 7, oder Leib und Seele einander gegenüberstellt, wie im Psalm 16, in Versen 9 bis 10, Apostelgeschichte 2, 27, 31. Neben dem Leib des Menschen wird immer nur seine Seele oder sein Geist erwähnt, wenn hier vom Sterben geredet wird. Nie beides gleichzeitig und auch nie an getrennten Orten. Es gibt interessanterweise meines Wissens überhaupt nur diese eine Stelle in 1. Thessalonicher 5, wo Geist, Seele und Leib sozusagen in einem Satz, in einem Atemzug alle drei genannt werden, weil es hier um diese Unversehrtheit des ganzen Menschen bei der Wiederkunft Jesu in der Entrückung geht. Ja, darum wird hier alles drei genannt und das dem Herrn zur tadellosen Unversehrtheit auf den Tag seiner Wiederkunft, seiner Entrückung anbefohlen. Darum haben wir hier mal ausnahmsweise alle drei. Ansonsten werdet ihr immer sehen, dass die Schrift nur, vom Leib redet sie immer, aber auf der immateriellen Seite redet sie immer nur von Geist oder Seele, nie von beidem zusammen. Sodass wir also feststellen, dass wir hier im Sterben keine Dreiteilung, sondern eine Zweiteilung haben. Und das sehen wir auch an Offenbarung 6, Vers 9 und Hebräer 12, Vers 23. In beiden Fällen wird hier von verstorbenen Glaubensmenschen gesprochen, die ihre neue Leiblichkeit noch nicht empfangen haben. Und in diesem Zustand vor ihrer Auferstehung werden sie in Offenbarung 6, Vers 9 als Seelen unter dem himmlischen Altar bezeichnet. Die warten auf ihren neuen Leib. Seelen unter dem himmlischen Altar, Offenbarung 6, Vers 9. Während Hebräer 12, Vers 23 ebenfalls von den Menschen, die schon heimgegangen sind, aber auch noch warten auf ihre neue Leiblichkeit. Hier wird in Hebräer 12, Vers 23 von diesen als von den Geistern der vollendeten Gerechten gesprochen. Beide Bezeichnungen, Seelen und Geister, werden hier also austauschbar gebraucht für Verstorbene, die noch auf die Auferstehung ihres Leibes warten. Geist und Seele des Menschen bleiben also als immaterielle Seite und Persönlichkeit des Menschen offenbar beieinander, im Totenreich oder bei Christus, in der Erwartung der Auferstehung ihres Leibes. Es geht beim Sterben also immer um eine Zweiteilung, um die Scheidung der materiellen von der immateriellen Seite des Menschen, um die Scheidung des Leibes auf der einen, von Geist und Seele auf der anderen Seite. Geist und Seele bilden gemeinsam die auch nach dem Sterben weiter bestehende Persönlichkeit des Menschen. Deshalb sprechen einige Brüder, Heinz Schumacher, Bruder Fruchtenbaum, Rainer Wörth, hier auch gern von der Geistseele des Menschen. Das trifft so den biblischen Befund und ist sprachlich auch praktikabel, ist aber eben kein biblischer Begriff. Und deshalb bleibe ich beim Gebrauch dieses Doppelbegriffes immer sehr vorsichtig. Wo es passt, spreche ich persönlich lieber einfach von der Person des Verstorbenen. Wie ergeht es nun dieser immateriellen Seite des Menschen aus Seele und Geist? Wie ergeht es ihm als Person? Wo ist der Verstorbene? In welchem Zustand befindet er sich? Und damit kommen wir zu Lukas 16, dieser Geschichte, die der Herr erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Es gibt wohl keine zweite biblische Geschichte, in der Jesus uns den Vorhang zur jenseitigen Welt so weit öffnet wie hier. Das macht diese Geschichte so besonders und für unsere Fragestellung so interessant. Für die Bedeutung und Aussagekraft dieser Geschichte ist es übrigens völlig egal, ob es sich dabei um eine reale Geschichte oder nur um ein Gleichnis Jesu handelt. Denn auch bei einem Gleichnis erfindet Jesus doch keine Realität, sondern er geht bei seinen Gleichnissen auch immer von einer bestehenden Realität aus, in die er seine Geschichte einbettet. Genauso hätte diese Geschichte in der Realität passieren können. Nur, dass es sonst in den anderen Geschichten eben die Realität dieser Welt ist, die den Hintergrund der Geschichte bildet. Hier aber, in Lukas 16, überschreitet Jesus mit seiner Geschichte die Grenze von Immanenz und Transzendenz. Doch auch hier beschreibt unser Herr eine Realität. Die Realität von Immanenz und Transzendenz in einer zusammenhängenden Geschichte. Wir lesen in Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Da haben wir diese spezielle Abteilung im Totenreich. Dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Schon die Art des Sterbens unterscheidet sich. Lazarus wird im Sterben von den Engeln hinübergetragen. Der Reiche hingegen, der wird auch getragen, aber nur zu Grabe. So lesen und hören wir immer wieder, wie Glaubensmenschen im Sterben durch dieses Tal des Todesschattens auf ganz persönliche Weise von ihrem guten Hirten hindurchgetragen und abgeholt werden. Der eine wird von Engeln hinübergetragen, der andere geht einfach auf die offenen Arme Jesu zu. Ich dachte so an manche Reise, die ich ja immer wieder machen muss. Wenn wir eine Reise machen, dann ist es doch wunderbar, wenn wir am Bahnhof oder am Flughafen abgeholt werden. Das ist doch was Schönes. Und hier bei Lazarus geschieht genau das. Und ich bin sicher, dass der Herr jedes seiner Kinder abholt, auf die eine oder andere Weise. Niemand wird am Bahnhof des Sterbens einfach stehen gelassen. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Als Stephanus gesteinigt wird, schenkt der Heilige Geist ihm mitten in dieser schlimmen Situation einen Blick in den geöffneten Himmel. Wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Vers 55. Und dort sieht er Jesus zur Rechten Gottes stehen. Stehen. Eigentlich sitzt Jesus ja seit seiner Himmelfahrt zur Rechten des Vaters. Aber hier, in diesem Moment, als sein Kind Stephanus gesteinigt wird, da hält es ihn nicht auf seinem Thron. Das hat mich immer tief berührt. Als sein Knecht den Märtyrertod erleidet, steht Jesus auf. Wow, das ist unser Herr. So fühlt er in jeder einzelnen Situation unseres Lebens mit uns mit. Auch wenn wir manchmal dastehen und denken, Herr, warum passiert mir das? Wisst ihr, wenn der Himmel nicht geöffnet gewesen wäre, hätte der Stephanus da stehen können und hätte sagen können, warum jetzt die ganzen Steine auf mich? Warum bin ich preisgegeben? Warum fährt kein Blitz vom Himmel? Warum greift Gott nicht ein? Warum schützt er mich nicht? Warum reißt er mich hier nicht raus? Und dann öffnet Gott ihm den Himmel und er sieht, dass Jesus nicht teilnahmslos, uninteressiert, weit weg ist, irgendwie anders beschäftigt, sondern dass der Herr mit voller Fokussierung in diesem Moment bei seinem Stephanus ist, dessen Aufgabe und Lebensziel es ist, in diesem Moment zur Verherrlichung seines Herrn zu sterben. Aber das ist nicht so, dass der Herr dabei sitzt und so zu, ja, läuft ja alles so, wie es laufen muss, alles kein Problem. Er steht auf. Es hält unseren Herrn nicht auf seinem Thron, wenn seine Kinder durch Leid und Schmerz und Verfolgung durchgehen müssen. Das wird hier offenbar. Was für eine Botschaft der Liebe und innersten Anteilnahme kommt in diesem Aufstehen Jesu zum Ausdruck. Hier geht Jesus seinem Knecht Stephanus gleichsam entgegen und nimmt sein Kind bei sich auf. Und so betet Stephanus auch in Apostelgeschichte 7, Vers 59, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und ich bin sicher, dass dieses Gebet erhört wurde und Jesus den Geist des Stephanus bei sich aufgenommen hat. Als Jesus am Kreuz stirbt, da ruft er mit lauter Stimme, Lukas 23, Vers 46, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Erkennen wir eigentlich den Unterschied? Stephanus bittet darum, dass Jesus seinen Geist aufnimmt. Jesus selbst kann in dieser Stunde am Kreuz seinen Geist nur in die Hände seines Vaters übergeben. Er kann nicht beten, Vater, nimm meinen Geist auf. Ich übergebe ihn in deine Hände. Aber Jesus weiß, dass er jetzt zunächst der Macht des Todes ausgeliefert wird. Und darum hat er nicht gebetet, Vater, nimm meinen Geist auf, wie das Stephanus jetzt tun konnte, nachdem die Macht des Todes besiegt war. Jesus konnte nur bitten, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. In der Erwartung, dass der Vater ihn aus den Toten auferweckt. Und so ist es ja auch geschehen. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte in Lukas 16, Vers 23. Und als der reiche Mann im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der Hades ist die griechische Bezeichnung für das Totenreich, den Aufenthaltsort der abgeschiedenen Seelen bzw. Geister. In der hebräischen Sprache des Alten Testamentes wird dieser Ort Sheol genannt. Es ist derselbe Ort. Beide Begriffe bezeichnen dieses Totenreich. Einmal in Hebräisch, der Sprache des Alten Testaments, einmal in Griechisch, der Sprache des Neuen Testamentes. Und dort im Hades warten die Verstorbenen auf den Tag ihrer Auferstehung, zum Leben oder zum Gericht. Der Hades, das Totenreich, ist also nur ein Warteraum, eine Zwischenstation, noch nicht der endgültige Bestimmungsort der Verstorbenen. Deshalb darf der Hades nicht mit der Hölle, der Gehenna oder dem Feuersee verwechselt werden. Diese Begriffe bezeichnen den Strafort nach dem Gericht, der Hades hingegen den Warteraum vor dem Gericht. Man könnte den Hades deshalb auch die Untersuchungshaft Gottes nennen. Auch die Untersuchungshaft ist nicht angenehm, aber das Urteil steht noch aus. Untersuchungshaft heißt immer, der Prozess hat noch nicht stattgefunden. Das Urteil steht noch aus. Haft ist beides. Untersuchungshaft und Strafhaft. Nicht angenehm ist beides. Aber das Entscheidende ist, bei der Untersuchungshaft warte ich auf den Prozess und das Urteil. Bei der Strafhaft ist dieses bereits gesprochen und jetzt wird es vollstreckt. Deshalb immer Acht haben, dass wir diese Begriffe Hades, Sheol nicht mit diesen Begriffen Hölle, Gehenna, Feuersee durcheinanderwürfeln. Das sind zwei völlig verschiedene Orte. Das eine vor, das andere als Strafort nach dem Gericht. Abrahams Schoß ist in der jüdischen Theologie die Bezeichnung für den Ort der Gemeinschaft der verstorbenen Frommen mit Abraham im Hades. Abraham ist für die glaubenden Israeliten der persönliche Sammel- und Mittelpunkt im Totenreich. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, den Versen 27 bis 31, dass sich zumindest bis zur Auferstehung Jesu auch die Gläubigen des Alten Testamentes im Hades befinden. Also wir stellen fest, die Gläubigen des Alten Bundes, mindestens bis zur Auferstehung Jesu, befinden sich im Hades. Zugleich lesen wir hier, dass Abraham und damit die Gläubigen des Alten Bundes sich in diesem Bereich Abrahams Schoß befinden. Ja, was ist richtig? Sind sie im Hades oder sind sie in Abrahams Schoß? Na, beides. Denn Abrahams Schoß ist eine spezielle Abteilung innerhalb des Hades. Die Abteilung für die verstorbenen alttestamentlichen Frommen. Und daran erkennen wir bitte auch, dass wir diesen Schoß Abrahams nicht in einen himmlischen Bereich verlegen können. Denn Jesus war noch nicht von den Toten auferstanden. Der Tod war noch nicht besiegt. Und dieser Bereich, Abrahams Schoß im Hades, ist durch eine Kluft getrennt von dem übrigen Bereich. Und auch wenn es dort weitaus angenehmer ist, bleibt auch Abrahams Schoß nur ein Warteraum. Der besondere Warteraum für diejenigen, die an der Auferstehung des Lebens teilhaben werden. Wir merken an dieser Geschichte und dieser ausgedrückten Hoffnung Abrahams Schoß den heilsgeschichtlichen Standort dieser Geschichte in Lukas 16 vor Ostern. Denn das ist noch nicht die Botschaft von unserer Hoffnung, die uns nach Ostern entfaltet wird. Durch die Auferstehung Jesu haben sich die Machtverhältnisse des Todes radikal verändert. In seiner Auferstehung und Himmelfahrt hat Jesus, wie wir in Epheser 4, Vers 8 lesen, die Gefangenschaft gefangen geführt. Tod und Hades haben also keine Macht mehr über Menschen, die zu Jesus gehören. Als Menschen in Christus, als Glieder an seinem Leib, erwarten wir, bei allem Respekt vor Abraham, erwarten wir nicht Abrahams Schoß, wie die Juden zur Zeit Jesu, sondern wir erwarten Jesu offene Arme. Da darf der Glaube fröhlich sagen, mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden. Ja. Oder, um es mit Paulus zu sagen, wir erwarten nach unserem Sterben bei Jesus zu sein, denn es ist weit besser. Aber hier in Lukas 16 befinden wir uns heilsgeschichtlich eben noch vor der Auferstehung Jesu. Und da waren die Verhältnisse eben noch anders. Darum sage ich immer wieder, es ist wichtig, die Bibel heilsgeschichtlich zu lesen. Sonst kommt man überall ins Schlingern und versteht nicht, warum das eine hier so und das andere so. Aber das tut der Botschaft Jesu auch für uns keinen Abbruch, wenn wir die heilsgeschichtliche Stellung im Auge behalten. Für den reichen Mann, für den hat sich übrigens nichts geändert. Für den Menschen ohne Gott heißt es vor und nach der Auferstehung Jesu, Vers 23, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der reiche Mann schließt auf Erden seine Augen und schlägt sie sogleich im Hades wieder auf. Einmal schließen und öffnen der Augen liegen zwischen dieser und jener Welt. Das ist wenig, oder? Wenn ich mir das überlege, einmal schließen und öffnen der Augen liegen zwischen dieser und jener Welt. Unser Herr schildert es detailliert. Der reiche Mann schlägt seine Augen auf. Er kann denken, rufen, sprechen, er empfindet Qualen, er sieht von Weitem Abraham und Lazarus und er kann auch die Identität beider erkennen. Abraham kann er intuitiv erkennen, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Lazarus kann er wiedererkennen. Auf die Frage, ob wir uns nach dem Sterben wiedererkennen werden, antwortet Jesus also hier eindeutig mit Ja. Ja. Wir werden sogar geistlicherseits intuitiv die Menschen erkennen, die wir vorher noch nicht gekannt haben. Also wenn wir beim Herrn sind und der Apostel Paulus läuft uns über den Weg, dann werden wir uns nicht vorstellen, wer sind denn Sie? Sondern das werden wir wissen am Leib. Das ist die Verbindung. Ja? Ach, ich bin so dankbar, ich sehe hier immer wieder Gesichter und dann weiß ich, ach, wer war das nochmal? Ist mir so vertraut. Das ist da zu Ende, Halleluja. Ja. Und machen wir uns an dieser Stelle bitte noch einmal bewusst, Jesus erzählt hier kein Märchen, sondern er schildert die Realität der jenseitigen Welt. Und Jesus schildert das Weiterleben nach dem Sterben als bewusstes Sein, nicht als Todesschlaf. Nur unser Körper schläft und wartet auf den Tag seiner Auferweckung. Wie das mit der Auferstehung des Leibes sein wird, wie der Zwischenzustand der Gläubigen bis dahin beschaffen ist, wie es dann weitergeht im Heilshandeln Gottes, davon mehr im dritten Teil.
Ja, Vater, dann wollen wir dir danken, auch jetzt für diesen Abend, für den Ausflug in das Reich des Todes und das Wissen, dass du alles vollendet hast, vorher erfüllt hast und dass dieses Reich für uns seinen Schrecken genommen hat. Du hast den Schlüssel des Todes und du wirst auch nicht nur uns, sondern auch irgendwann alle zu dir ziehen. Danke für dieses Wissen und danke auch jetzt für den Abend, für dein Wort, für die Zuteilung. Danke für alles. Amen.